Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über Filme von Extremsportlern und nehmen die European Outdoor Film Tour als Aufhänger dafür. Viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Extremsport, Abenteuer, Outdoor. Darum geht's bei der European Outdoor Film Tour. Das ist eine Tour, die einmal im Jahr durch Deutschland oder insgesamt durch Europa tourt und Kurzfilme zeigt zu den genannten Themen. Geht meistens so anderthalb oder sagen wir mal zwei Stunden die Filme, bisschen Nebenprogramm. Und ja, wir waren diese Woche drin. Warst das erste Mal auch da, ne?
Ich war das erste Mal da,
ja. Und ja, geh mal durch. Wie fandest du es?
Ich fand's sehr cool. Also generell bin ich sowieso ein Fan von Adventure-Outdoor-Filmen. Aber ich war jetzt noch nie in diesem Rahmen bei der European Outdoor-Filmtour. Ich fand es ein cooles Konzept mit den 7 Kurzfilmen, die alle unterschiedlich ein bisschen strukturiert sind, also nicht gleich lang sind. Manche sind nur ein paar Minuten lang. Und manche, ich glaube, der längste ist vielleicht eine Dreiviertelstunde. Nee, noch nicht mal, eine 40 Minuten.
Halbe Stunde vielleicht.
Halbe Stunde. Aber insgesamt ging das Programm 4 Stunden, ne? Fast.
Oder? 2 Stunden.
2 Stunden, ne?
2 Stunden und eine Stunde Randprogramm ist eigentlich so der.
Okay, habe ich schon falsche Erinnerung. Ja. Aber fand ich einen guten Zeithorizont. Also ist nicht langweilig geworden, vor allem durch die viele Abwechslung, die da gegeben ist. Was ich interessant fand, das Publikum. Weil du siehst den Leuten halt echt an, ne, dass die alle auch so Outdoor entweder Fans davon sind.
Oder davon träumen.
Oder davon träumen, genau. Also jetzt wird sie jetzt nicht unbedingt als Sportler bezeichnen. Aber ist schon relativ gleicher Typus, so mit ihren eher lockeren Carhartt-Hemden und so weiter. Mhm. Und dem 3-Tage-Bart so. Also fand ich sehr angenehme Atmosphäre und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erstmal ganz allgemein gesprochen.
Kann ich dir definitiv zustimmen. Deshalb hatte ich auch eingeladen.
Ja, ja.
Gehofft, dass ein paar mitziehen. Ganz kurz zum Hintergrund. Also es gibt diese European Outdoor Film Tour. Da werden immer, also da kann man sozusagen Filme, die man selber gedreht hat, auch prinzipiell einreichen. Aber das sind schon jetzt, sag ich mal, professionelle Produktionen. Und die besten Filme des Jahres zeigen dir dann immer bei dieser European Outdoor Film Tour. Das waren jetzt dieses Jahr 7, ich weiß nicht, ob es jedes Jahr 7 sind. Und es gibt dann daneben noch eine Mountain-Film-Tour und eine Ocean-Film-Tour. Also wer jetzt sehr Richtung Bergsteigen geht, kann dann auch noch die Mountain-Film-Tour gucken. Und wer sehr alles mit Wassersport, Segeln zu tun hat, der darf dann die Ocean-Film-Tour gucken. Hatte ich auch schon ein paar Mal, sind auch sehr geil.
Wie viele hast du davon schon gesehen, wenn ich fragen darf?
Insgesamt von allem so?
Ja, von diesen, also in dem Rahmen dieser Filmtouren.
Jetzt höre ich das 6., 7. Mal irgendwie so.
Echt? Ach krass, okay, cool.
Ja, nice. In Bochum schon mit gestartet und ja, ich finde, das macht halt immer Bock. Ich sag mal so, das Coolste darin ist eigentlich, man sieht diese Dinger und man bekommt tierisch Lust auf Urlaub, Outdoor, Sport und es gibt einem so einen kleinen Motivationspush, den man gerade zwar nicht wirklich besänftigen kann, aber ja, irgendwie macht das schon immer richtig Laune.
Selbst ich als jemand, der nicht unbedingt dafür so unendlich begeistert ist, also für diese Extremsportarten, muss sagen, ich bin da rausgekommen und habe gedacht, geil, jetzt erstmal irgendwo runterspringen oder irgendwo hochklettern.
Und da erinnere ich mich, wie wir nach dem Kino zurückgegangen sind, zur Bahn, ungefähr 500 Meter, und es hat ein bisschen geregnet.
Es hat genieselt.
Ja, und es war schon windig, aber da sind wir schon fast innerhalb der 3 Minuten an unsere Grenzen gekommen.
Wir haben gejammert.
Wir haben gejammert.
Also wir sind nicht für den Amazonas gemacht, glaube ich.
Nee. Wir würden jetzt einfach so ein bisschen reinstarten, also die 7 Filme mal ganz kurz vorstellen, worum es so ging, wie wir die fanden, was da so den Reiz ausmacht, würde ich sagen.
Ja.
Und picken uns vielleicht hier und da nochmal so ein paar allgemeine Filme, Dokus zu den entsprechenden Sportarten raus und ja.
Ja. Sollen wir chronologisch durchgehen? Von vorne nach hinten?
Würde ich sagen, zumindest so, wie wir die gesehen haben.
Ja, bietet sich ja an.
Genau. Gerade läuft die European Outdoor Film Tour übrigens noch, aber nicht mehr lange. Aber die gibt es dann demnächst auch irgendwann bei... Also irgendwie im Internet könnt ihr die auch bei Prime oder irgendwas kaufen.
Also die alten, von letztem Jahr und davor gibt es bei Prime Video in so einem Kompaktformat.
Ich glaube auch bei Video on Demand und sowas gibt es.
Stimmt, gab noch andere Anbieter.
Ja.
Also kann man sich tatsächlich anschauen. Kostet ein paar Euronen, aber nicht viel. 5 Euro, glaube ich.
Und lohnt sich. Spellbound.
Spellbound war der erste Film mit Wingsuit-Jumpern. Helf mir ein bisschen mit der Terminologie.
Piloten, ich weiß es nicht genau, wie man es nennt.
Schwarz-Weiß, wenn ich mich richtig erinnere. Und im Rahmen von einem Gedicht, also relativ kurz, 4 Minuten oder sowas. Mhm. Und halt sehr poetisch dargestellte Wingsuit-Jumps. Ich fand's cool. Als Einstieg war es gut, weil es sehr kurzlebig ist. Die Sache ist mittlerweile als so YouTube-Abhängiger, der viel Zeit auf YouTube verbringt, hast du halt irgendwie schon 100 Wingsuit-Jumps gesehen.
Ja.
Ich finde die immer noch unendlich beeindruckend und ich, also Hut ab, wer sich traut, mit so einem Ding von einem Berg zu springen. Mhm. Ich glaube, Ich hätte man jetzt vielleicht im Vorhinein mal checken können, aber die Todesrate davon ist, glaube ich, auch nicht so gering. Ne? Also da sterben schon regelmäßig welche bei.
Ist vorhanden, ja. Ich hatte mal von einem alten Mitbewohner gehört, aber das ging auch irgendwie über Ecken, dass irgendwelche da mal Wingsuit springen sollten und die sollten vorher ihr ihren Abschiedsbrief vorher verfassen, um die Ernsthaftigkeit
Testament
klar zu bekommen. Abschiedsbrief war es.
Okay, Testament braucht ihr nicht.
Nee.
Aber schreibt deinen Abschiedsbrief.
Ja, also es ist halt, ist schon extrem. Also sind ja schon öfter auch mal welche durch Brücken geflogen und dann leider auch in die Brücke. Ist keine unheikle Thematik, aber ist halt auch so ein bisschen der Reiz, der da insgesamt hintersteckt, dass man da am lebensgefährlichen Punkt hängt und einen das scheinbar besonders pusht.
Das Faszinierendste finde ich dabei, wenn die so lange Strecken relativ horizontal fliegen und du dir halt überlegst, boah.
Was ist, wenn die jetzt so ein bisschen zu tief, dann kommen die ja nie
genau, mehr. Genau, weil die teilweise ja auch nur Meter über dem Boden da wegballern. Ja. Du musst, glaube ich, so ein Gefühl dafür haben. Das ist schon, da darfst du schon kein Schisser sein, wenn du das machen willst.
Also ich fände Wingsuit so an so einer Steilwand und dann so parallel da dran vorbeifliegen geil, aber nicht so knapp über den Boden und wo du beim kleinsten Fehler keine Chance mehr hast.
Ich denke mir auch so, womit ich wenig Probleme hätte, ist, also was heißt wenig Probleme, ist alles sehr relativ jetzt, aber aus einem Flugzeug zu springen mit einem Wingsuit und einem Fallschirm, weißt du? Weil irgendwie ist das so, okay, da ist ja nichts in der Nähe, wo ich gegenfliegen kann.
Ja.
Also dass man dann so ein bisschen rumwingsuitet und dann irgendwann den Fallschirm... Man merkt schon, dass ich das in meinem Leben wahrscheinlich nie machen werde. Aber dann irgendwann halt den Fallschirm ziehen und dann, okay. Aber an den Berg runterzuspringen und dann halt die Gefahr haben, dass immer eine recht harte Oberfläche relativ nah ist. Das ist halt schon anderes Thema.
Also fragen wir mal, Wingsuit wäre also erster Film Spellbound. Nichts, was du unbedingt machen würdest. Also eher Fallschirmspringen.
Ja, Wingsuit würde ich nicht machen.
Ja, bin ich bei dir.
Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mich da schlicht nicht trauen würde.
Ja, ich glaube, Fallschirmsprung hätte ich schon meine Probleme mit, aber...
Beim Fallschirmsprung, also natürlich ist es immer noch was anderes, alleine zu springen.
Oder
mit diesen Tandem, mit einem Profi da auf dem Rücken. Da habe ich wenig Angst vor. Also das würde funktionieren, weil ich auch so eine komische Höhenangst habe, die nur schlimm ist, wenn... die Oberfläche auch in der Nähe ist. Beim Flugzeug habe ich keine Probleme mit Höhe, weil das so hoch ist.
Ja, greift man nicht mehr richtig, ne?
Ja. Gut.
Ja. Also, fand ich aber auch ein guter Einsteiger, der Film, aber nichts Besonderes. Das Gedicht war halt ganz cool, was da so bei lief.
Hätte ein YouTube-Video sein können.
Genau, ja.
Ja.
Aber da, ich sag mal, danach hatte man so gedacht, ja, jetzt ist man bereit für was Cooleres, nenne ich es mal.
Und man hat es auch bekommen.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Amazoni?
Amazoni.
Amazoni. Ja. Also es ist wahrscheinlich irgendwie französisch ausgesprochen, weil...
Jetzt bräuchte ich mir Marcel.
Kann der französisch?
Hat der nicht letztens so einen französischen Namen?
Ah, den einen hat der. Ja, ja, stimmt.
Ich versuch's lieber gerne. Also, Pirot hieß er. Hercule Pirot. Ach, keine Ahnung, der Typ von Tod vom Nil. Egal.
Hier, es geht um Elliot Schoenfeld.
Schoenfelder.
Ja. Es geht um Elliot, der auch schon häufiger mal bei der European Outdoor Film Tour vorkam. Oder beziehungsweise nicht zum ersten Mal. Weil der auch schon mal im Himalaya rumgetigert ist mit einem Pferd und sowas, was ich auch mal gesehen hatte und was auch sehr geil war. Wo der sich auf Minimalismus beschränkt hatte. Und jetzt hatte er ein Tagebuch von Raymond Moffré gefunden.
Ja, also ein Entdecker, der in Südamerika vor wie vielen Jahren, weißt du es noch?
Vor 70 Jahren war das, in Französisch-Guayana.
Wo ich zugeben musste, als er gesagt hat, Französisch-Guayana, hat in meinem Kopf wenig Klick gemacht. Also ich hätte das, hätte sie mir dann so ein Atlas hingehalten, hätte ich den typischen TV-Total-Move gemacht und irgendwo wahrscheinlich in Deutschland gezeigt oder so.
Französisch?
Also, ich hätte nicht gewusst, wo das ist. Man kann natürlich vermuten, wo es ist, aber...
Es gibt diesen einen Film mit Rami Malek und Charlie Hunnam.
Was mit... Rami Malek, Charlie Hunnam.
Die in so einem Gefängnis sind.
Ja,
Weißt du, welchen Film ich meine?
Ich weiß, welchen Film.
Ich habe im Kopf, dass er mit P beginnt, vielleicht ist das aber auch Blödsinn. Ja, das spielt aber auch da, habe ich im Kopf. Daher, und da hatte ich nämlich schon mal gegoogelt, wo es ist, deshalb konnte ich jetzt sagen. Ja, aber was findet der gute alte Elliot von dem, habe ich das schon gesagt? Also das Tagebuch findet er von dem.
Ich meine, der findet das ja nicht.
Der hat das ja
gut eingeleitet. Er will die Reise von diesem Tagebuch nachvollziehen.
Genau.
Weil darin einen Abenteuer von dem... verschollenen Abenteurer dokumentiert ist, der tatsächlich nur auf dieser Reise bis zu einem bestimmten Punkt Tagebuch geführt hat. Und dort wurde dieses Tagebuch eines Tages dann von irgendjemandem gefunden.
Irgendwie einen Einheimischen da und die haben das irgendwo hingebracht.
Ja. Genau, und Elliot will jetzt, ja, also es ist so ein bisschen den Aufhänger, er will ihn ein bisschen suchen so und gucken, ob er ihn noch findet. Dabei ist natürlich klar, 70 Jahre später wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel finden. Aber es ist halt schon, also wenn man schon mit dem Mindset daran geht, ein Abenteuer zu machen, wo ein anderer straight dran gestorben ist, höchstwahrscheinlich, das ist halt schon extrem, fand ich. Also, und wird ja auch extrem im Film selbst.
Genau, also der tuckert erstmal so eine gute Strecke mit einem Bötchen rum. Ich fand, dieses Bötchen sah schon so katastrophal schlecht aus.
Aber man hat da halt, glaube ich, auch das europäische Städter-Mindset. Weil ich habe dieses Boot, jetzt kommt auch wieder das fehlende Wissen über Boote hinzu. Nennt er es eine Pirogge?
Irgendwie sowas, ja.
Ja, und er meint so, guck mal, wie schön meine Pirogge ist, wie die übers Wasser geleitet. Und ich sehe diese Pirogge und die ist voller Wasser. Und ich denke mir nur, warum hast du dir nicht ein richtiges Boot geholt?
Ja.
Naja. Aber ja, er war begeistert von seiner Pirogge.
Und, ja. Also er ist ein sympathischer Typ. Ja. Das macht auch den Großteil dieses Humors von dem Film aus oder was er dadurch lebt. Erzählt das ganz cool. Paddelt dann erstmal ein bisschen rum, hat mit vielen Kleinigkeiten oder auch großen Sachen zu kämpfen, wie man da weiterkommt am Fluss und alles Mögliche. Und irgendwann geht es dann darum, dass er da wirklich durch den Dschungel läuft und muss sich dann natürlich auch ernähren, dokumentiert das Ganze filmisch. Und das wird teilweise kritisch, könnte man sagen. Und ist aber sehr cool, das nachzuverfolgen. Vor allem, weil er da immer diesen Bund zieht, wo er sagt, ah ja, der vor 70 Jahren ist hier auch lang gewandert, hat dann den Tagebucheintrag, wie er an irgendeinem Felsen da war und merkt, wie fertig der ist und der ist genauso fertig. Und das hat er cool gemacht, fand ich. Funktioniert ganz gut.
Auf jeden Fall. Und tatsächlich, es gibt dann, es spitzt sich so an einer Nacht vor allen Dingen sehr zu. Und was man auch wirklich nicht auf dem Schirm hat, ist, wie undurchlässig so ein Dschungel ist. Und das kommt wirklich gut rüber. Vor allen Dingen, nachdem er seine Machete verloren hat. Also das war natürlich schon ein richtiger Fail. Aber dieser Urwald, wo er sagt es irgendwann, er ist in der letzten Stunde 500 Meter weit gekommen.
Irgendwie sowas, ja.
Und da denkst du dir halt, boah. Weil man hat so den Gedanken, ja, dann gehst du halt ein bisschen durch den Wald und dann bist du da.
Da am Baum vorbei, aber...
Ja, man sieht es dann auch, dass so sämtliche Bücher auch so Hardcore-Dornen haben und alles ist zugewachsen und er hat teilweise noch nicht mal, kommt er einfach nicht weiter, weil es so zugewachsen ist. Mhm. Sehr spannend, sehr, sehr spannend.
Ja, fand ich auch einer der coolsten Filme da.
Ja, auf jeden Fall.
Hat richtig Laune gemacht. Und dann ging es weiter.
Ich würde das gerne als Aufhänger nehmen für eine Frage. Wie findest du, also, weil es in dem Abenteuer geht es ja tatsächlich, oder kommt es zu dem Zeitpunkt, wo es nicht unmöglich ist, dass er stirbt. Und er dokumentiert das alles und irgendwo macht er das, also das weiß ich nicht, aber irgendwo macht er das wahrscheinlich alles auch, um es zu dokumentieren. Also um zu zeigen, okay, hier, das ist mein Abenteuer. Und ich frage mich ein bisschen, ob es, also dieser Hang dazu, dass mittlerweile jeder sein eigenes Abenteuer dokumentieren kann, auch filmisch, ob das dazu führt, dass auch vielleicht Amateure Sachen machen, die einfach nicht machen sollten.
Guckst du mich gerade so an?
Ja, ich könnte mich, wenn ich mich selber angucken könnte, würde ich mich selber angucken. Also, weil das habe ich mich an der Stelle gefragt. Er ist kein Amateur, also er weiß schon, damit umzugehen. Aber man hat schon das Gefühl, jetzt auch so hier Kontext Seven vs. Wild und ist jetzt ein anderes Level. Aber ja, man neigt dann, es haben wahrscheinlich tatsächlich schon immer Leute gemacht. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das halt noch so eine Dimension ist, die die Sache so ein bisschen fraglich macht.
Weil aber glaubst du, kommt durchs Dokumentieren kommt da die Lust? Ich hätte jetzt eher gesagt, wenn du sowas guckst, bekommst du Bock darauf. Nicht, weil du selber dokumentieren kannst.
Ja, vor allem bekommst du auch Bock, sowas zu sehen. Und dadurch gibst du ja auch einen Anreiz, dass Leute sowas produzieren. Weißt du, also es gab bei Free Solo, gab es eine ein großer Part von dem Film ist ja die Diskussion, ob die den überhaupt filmen sollten
beim Klettern. Weil man was Schlimmes auf Film bekommen könnte, ja.
Genau, genau. Und weil es eventuell seine Konzentration beeinflussen könnte. Das ist jetzt bei Free Climbing noch ein bisschen was anderes, als wenn du durch den Dschungel läufst. Mhm. Aber das fand ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt, um da mal drüber nachzudenken, dass, ich sag mal, wenn du so etwas tust und es nicht dokumentierst, glaubt dir ja keiner. Also ist ja wirklich so. Also klar, so Extremsportler, die können das dann sagen. Und du sagst, ja, ist möglich, dass du es gemacht hast, aber hast du es gefilmt? Oder ist es
irgendwie? Ja, ja.
Das heißt, heutzutage ist es ein bisschen so, wenn du das nicht gefilmt hast, dann ist es nicht passiert. Oder wenn du es nicht zumindest mal Fotos gemacht hast.
Ja, das wäre jetzt auch die nächste Frage. Machst du sowas für dich oder machst du das, um dich zu etablieren? Oder machst du das, um wirklich irgendwas Positives aufzuzeigen?
Ich glaube, das ist die Kernfrage.
Ist so, halt auch schwierig, ne?
Solange du es hauptsächlich für dich machst, also zu 90% für dich, dann ist das in Ordnung, wenn du die Skills hast. So. Aber sobald du das aus irgendeinem Anreiz machst, um
ein cooles Insta-Bild zu schießen,
genau.
an irgendwelchen lebensgefährlichen Orten oder irgendwie sowas, dann kritisch, ja.
Ja. Es gibt doch, jetzt habe ich irgendwie eine Geschichte im Kopf, dass irgendwelche Instagrammer bei sowas gestorben sind.
Ja, habe ich auch mal. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo es war.
Aber die haben irgendwas versucht, was halt so super gut aussah, super gefährlich war. War es dieser kugelrunde Stein, der irgendwo? Es gibt ja so eine Felsspalte, wo so ein kugelrunder Stein drin steckt. Ist
in Norwegen.
Ist das Norwegen? Mhm. Sind da nicht mal Instagrammer abgestürzt?
Ich glaube nicht, aber auch von Trolltunga ist auch schon mal der. Also.
Ja.
Ja, also man muss halt sich einfach klar sein, wenn man sowas macht, das ist gefährlich.
Apropos,
und ich finde,
apropos Trolltunga, Trolltunga, ich blende ein Bild davon ein. Erinnerst du dich an den Typen, der da
gesessen hat
und Handstand,
Liegestütze
und sowas an der Kante gemacht hat? Boah, ich krieg jetzt noch feuchte Hände.
Ja, geht gerade los.
Ja.
Ja, ist eine knifflige Sache insgesamt, aber allgemein zeigen ja so Filme, der zeigt ja auch jetzt, wie hart es ist und der zeigt ja auch, dass er Profi ist. Und ich glaube nicht, dass man jetzt vor jedem Film sagen muss, mach das nicht zu Hause nach. Von daher finde ich so Filme eher motivierend und ich meine, darum, es geht ja auch darum, so ein bisschen hier von dieser ganzen Technik wegzukommen, ein bisschen nochmal mit sich selber klarzukommen. Und das, das klappt.
Ja.
Würde ich sagen.
Amazonie.
Amazonie.
Lebt von der Charme vom Hauptdarsteller. Also das ist ja überhaupt keine Hauptdarsteller, von dem Typen einfach. Von,
ja, genau.
Von
ja.
Elliot. Vom Schauspieler.
Ja, ja, aber so ein Hauch hat es ja schon dann doch, ne? Es ging weiter mit Climbing Iron. Und zwar Iron wie der Iran, nicht wie Eisen. da geht es um Nazim, das ist eine Frau aus dem Iran, die gerne klettert, die auch immer allgemein schon sehr sportlich unterwegs war, ihr ganzes Leben. Aber ich sag mal, der Film hat so ein bisschen den Fokus auf auch dem politischen Part, was im Iran so möglich ist und nicht möglich ist, gerade als Frau, dass es da einfach gar keine, dass man als Frau einfach keine Sportwettkämpfe und sowas macht und das irgendwie gar nicht etabliert ist, nicht darüber berichtet wird, sondern alles bei den Männern liegt. Und da geht es so ein bisschen darum, wie die sich damit, die Nazim sich damit so zurechtgekämpft hat und wie die trotzdem ihr Ding macht und Routen eröffnet. Das war doch ihr Hauptpart.
Ja. Ich glaube, das sind die Personen, die die Bolzen reinhauen. Ne?
Genau. Oder nicht nur die Bolzen reinhauen, auch die neue Strecken entdecken, nenne ich es mal. Mhm. Also es geht dann ums Klettern in erster Linie.
Ja.
Die konnte viel, aber ich glaube, Klettern war so ihr Haupthobby. Lebensaufgabe, ich weiß es nicht.
Ja. Fand ich politisch sehr interessanten Film. Also im Sinne von, dass durch das Klettern und durch diese Bekannte in Italien, die dann ihr ermöglicht, dass sie diesen Film produzieren kann und so weiter. Mhm. Das fand ich alles interessant. Rein von dem Sportlichen, was zu sehen ist, gab es beeindruckendere Filme. Aber es ist, wie du sagst, ja auch nicht unbedingt der Schwerpunkt von dem Film.
Genau, also war cool anzusehen, aber jetzt nicht, wo man, also ist eher so infomäßig.
Ja.
Nochmal, dass man da auf dem Stand ist und sieht, was die da krasses macht eigentlich. Also war cool, war dann auch der Film vor der Pause, dann gab's, oder?
Ich glaube schon, ja.
Dann war kurze Pause und dann ging es mit der guten Caro weiter. Habe ich es richtig aufgeschrieben? Caro Nors?
Ich glaube nicht.
Dann ging es womit weiter?
Ich weiß es aber auch nicht. Also ich hab mir die hier aufgeschrieben, aber doch, du kannst... Nee, warte mal.
Kam dann, oder es ging mit Miles Ahead weiter.
Ich glaube, es ging mit Miles Ahead weiter.
Dann ging es mit Miles Ahead weiter.
Das war ein Deutscher, ne?
Jonas aus Stuttgart.
Ah, Stutti. ja. Und der macht einen Triathlon um die Welt. ja. Komplett crazy. Ist erstaunlich wenig geschwommen, aber kommen wir gleich zu, weil
okay,
im Verhältnis, glaube ich, ist immer noch genug. Es hat, glaube ich, gestartet mit Fahrradfahren nach Kroatien, ne? Und dann ist er da so ein bisschen die
kroatische Küste da lang geschwommen.
Genau. Und dann über Russland nach China geradelt, dann nach Mexiko geflogen und da angefangen in der Wüste zu joggen. So genau. Ziemlich.
Und dann nochmal am Ende von
Portugal
bis Deutschland, München.
Wieder. Was aber nicht mehr gezeigt wurde. Weil
der das noch nicht, glaube ich, gemacht hat oder da gerade noch dran ist.
Also ich glaube, die haben das Videomaterial noch nicht. Wieso war das? Also ich glaube, der ist schon wieder da.
Ja, okay, kann sein, ja. Also das ist auf jeden Fall was sehr Aktuelles noch.
Ja.
Ja, und der wollte insgesamt, genau, um die Welt heißt 40.000 Kilometer in Summe, hat er aber gar nicht. Wenn ich es richtig aufgeschrieben habe.
Ja, ein bisschen ist er geflogen, ne?
Ja. Aber der ist dafür auch ein bisschen zickzack gefahren und alles. Also
ja, ja.
Das ist schon in Ordnung.
Trotzdem sehr beeindruckend. Ich fand's krass, wie er am Ende aussah. Also die Szenen aus Mexiko, wo er da durch die Wüste joggt, da siehst du ihm schon an, dass der schon echt was hinter sich hat.
Ja.
Also nicht nur wegen dem Bart und den Zottelhaaren, sondern auch alt, weil der so abgemagert ist. Ja. Ne?
Auch wie der, also diese Art, wie er rennt, das ist nicht so ein dynamisches Joggen. Es sieht so ein bisschen gequält aus.
Ja.
Also erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Walking, an diese Walking-Leute. Also irgendwie ist da so eine andere Dynamik drin. Aber sieht das auch ist halt
gequält aus.
Ja, ich sag mal, ich meine, er ist 5000 Kilometer einfach gelaufen.
Ey,
das ist einfach krank.
Wie viel? Das waren 120 Marathons hintereinander.
Ironmans. Also ja, da
Marathons. Ja, aber jeden Tag einen ist er irgendwie, ne, gelaufen, also quasi ungefähr.
Etwa, ich weiß gar nicht mehr, wie lange er gebraucht hat. Aber
ich fand das ja auch nicht mehr gesund aus, wie er rumgelaufen ist. Also natürlich. Ja.
Wahrscheinlich 80.000 Mal gesünder als wir. Aber ich glaube, irgendwann geht es auch wirklich auch negativ an den Körper.
Ich glaube schon, vielleicht nach dem 17. Marathon in Folge.
Okay. Ja. Aber es war cool, dass er auch halt alles so gesehen hat. Also ja. Gerade in Mexiko, wo dann, ich sag mal, der ist auch relativ in der Presse rumgegangen. Ja. Also auch während er das gemacht hat, also auch in der mexikanischen. Und es gab dann auch so ein paar Leute, die den da irgendwie erwartet hatten oder getrackt hatten, geguckt, wo der langkommt und sind dann mit dem gelaufen oder haben den angefeuert.
Finde ich auch cool.
Oder für den so ein Ständchen gespielt.
Irgendwie Mariachi-Band.
Was. Mariachi-Band. Ja. Das war schon sehr cool. Also alle auch sehr glücklich, aufnehmend. War cool, das zu sehen. Und er war ja auch recht sympathisch, fand ich.
Weißt du, das Einzige, was ich mich bei ihm gefragt habe, ich habe ein bisschen auf die Kameraführung geachtet und er hatte auf jeden Fall jemanden dabei. Und teilweise könnten es Drohnenshots gewesen sein, weil das fand ich so faszinierend bei zwei nach Shanghai, hier, wo die Zwillinge nach
diese Biker da.
Ja, genau. Ja. Weil die waren wirklich nur zu zweit und das merkst du irgendwann. Also das so,
ja.
Weil du teilweise, wenn die sich gegenseitig auf den Sack gehen, dann auch nur noch der eine filmt und sowas. Und bei ihm war es aber so, dass ein paar Shots waren handheld und er war es nicht selber. Und dann habe ich mich direkt gefragt, okay, wer ist denn bei ihm da? Aber
das war ja jetzt auch nicht so darauf ausgelegt, dass er alleine da in Todesgefahren kommt, sondern ich denke mal auch, dass da teilweise auch ein Auto mal mit parallel gefahren ist, wenn er da mit dem Rad gefahren ist.
Ja.
Der hat jetzt auch nicht immer im Zelt gepennt, sondern auch mal wahrscheinlich in Unterkünften ganz normal ins Restaurant gegangen, wahrscheinlich auch zum Teil.
Ja.
Es ging sich eigentlich auch da tendenziell nicht darum, alles alleine zu machen in der Wildnis leben, sondern einfach diese kranke sportliche Leistung zu schaffen.
Ja, das war insane. Also.
Ja. Hatte teilweise auch was von Forrest.
Hat er auch selber
gesagt. Ja, stimmt, war auch irgendwo kurz Thema, ja. Ja.
Miles Ahead. Da bin ich gespannt auf die ganze Länge. Das könnte ein guter. Was ist eigentlich der richtige Begriff dafür? Ist das eigentlich eine Doku?
Ganze jetzt?
Oder generell diese Filme, sind das
Doku?
Sportfilme einfach?
Sport-Extrem-Filme, Kurzfilme. Okay. Ja. Ja, schwer zu sagen, die sind ja auch vom Stil dann doch nochmal öfter anders.
Mhm.
Also mal geht es ja auch um die Person, mal geht es um das Erlebte, mal geht es um die Sportart. Tja.
Ja.
Verschiedenes, ja. Dann ging es aber weiter mit der guten Caro, oder? Norse.
Ja, kann sein, ja.
I am Norse. Das war auch eine Deutsche.
Jo.
Ich glaube, die ist knapp unter 30.
Ist jünger als wir.
Ja, ach, ja. Da darf man sich nicht mehr drauf aufhängen.
Ja.
Ja, und sie ist halt auch, da geht es auch viel um die Person, würde ich sagen. Also wie Caro so
ich fand es fast ist. Ein bisschen too much.
Ja, Dito, das wäre nämlich auch mein Punkt.
Wir haben sehr auf die Person gemünzt. Und was ich glaube, das empfindet man nur als Deutscher so. Aber was ich ein bisschen lustig fand, zunächst muss man sagen auch, man kriegt ihr Bild auch super groß gezeigt während der Pause und so weiter. Und auch der Film I Am North fängt selber sehr, sie wird erstmal so von außen beschrieben quasi und sagt erstmal nichts.
Mhm.
Und dann irgendwann wird er zum Interview von ihr geschaltet.
Spricht die Deutsch.
Spricht die so Deutsch mit irgendwie so schwäbischen Einschlag und sowas. Und als Deutscher sitzt da so, wow. Sämtliche Badassery, die vorher aufgebaut wurde, ist halt, wenn du dann so denkst, oh ja, okay, ja, gut.
Ich weiß gar nicht, ob es schwäbisch-bayerisch irgendwas.
Aber irgendwas war da
irgendwas drin. Irgendwas war es auf jeden Fall, ja.
Irgendwas war da drin.
Und vorher hattest du den Franzosen, der irgendwie so richtig cool klang und richtig böse Stimme hatte und dann.
Ey, das soll ihre Leistung nicht mindern, aber es hat als filmtechnisch bei mir dann nicht ganz funktioniert.
Ja, das ist die Frage, ob das nur als Deutscher dann auch so wirkt.
Ich vermute. Also, und wahrscheinlich wirkt das für die Franzosen genauso und für die.
Für die Franzosen auf keinen Fall.
Ja, stimmt. Ich
bin viel zu stolz auf die Sprache. Ja. Aber Caro, genau, es ging halt sehr viel um die Person, dass sie auch so ein bisschen introvertiert ist das Falsche, aber speziellerer Charakter ist, ihr eigenes Ding machen will und das, so wie ich, sag ich mal, in den ganzen Extremsportarten gefunden hat.
Ja.
Vor allem Richtung Bergsteigen war, glaube ich, ihr so Hauptding.
Man hat sie wenig Bergsteigen gesehen, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das ihre Hauptdisziplin eigentlich?
Ja, es gab immer dann auch so ganz kurze Shots, wo die überall schon war und was sie alles gemacht hatte. Und das war schon viel.
Ich glaube auch, wahrscheinlich für Leute, die so richtig in der Szene drin sind, ne? Da sind die Filme auch so die absoluten Superstars so teilweise.
Und
du denkst, ach, die ist Deutscher? Lustig.
Ja, aber das ist wie, wenn man so Sportarten ja selber nie gemacht hat oder es nicht so kennt, dann ist es oft nicht so spannend. Also ich selbst kenne es jetzt vom Bouldern, wenn man Bouldern geht, dann weiß man irgendwann, was schwer ist, was nicht geht und so weiter und dann guckst du dir irgendwann so eine WM an und guckst, was die da machen und dann kannst du richtig mitfiebern, aber für Leute, die das jetzt noch nie gesehen haben, ist es so, ja, der greift jetzt dahin und dann zieht er sich da hoch, ja.
Ja, noch extremer finde ich das bei E-Sport. Da hast du als Außenstehender wirklich denkst du, okay. Weil ich finde es faszinierend, wenn Leute in so einer Disziplin ultra berühmt sind, aber nur so eine kleine Bubble Menschen kennt die. Das finde ich faszinierend. Also, das
ist wie mit uns hier.
Also, bei uns ist die Bubble einfach sehr klein.
Diese so, winzige Bubble, so ein sehr kleine Tropfen da irgendwo.
Und sehr berühmt.
Ach ja. Gut. Ja, zur Karo kann man noch sagen, also die hat am Ende dann sich Richtung Bergführerin entwickelt, damit die da weiter mit Menschen zu tun hat, die Leute über die Berge führt. War cool, aber war auch für mich eher einer der schwächeren Filme, hätte ich jetzt genannt.
Ja, obwohl ich sehr beeindruckt war von dieser interdisziplinären Weise, wie sie im Endeffekt da mit ihren Skiern rumfährt und sich dann umdreht, abspringt und dann den Fallschirm zieht und du denkst, oh, holy shit, Respekt. Ja. Also, und vor allen Dingen den Zeitraum, in dem die das gelernt hat. Die sagt dann irgendwann, okay, das habe ich irgendwie in einem Jahr gelernt und springt dann von so einem Berg unter und du denkst dir, ein Jahr ist doch nichts im Fallschirm springen, würde ich vermuten. Als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat. Vielleicht ist das doch viel einfacher, als man denkt. Aber alleine das, der psychologische Aspekt, dass du halt, wenn du Fehler machst, dass die halt tödlich sein können. Ich meine, vielleicht haben Kletterer und Extremsportler sowieso schon diesen.
Ja, das wird auf jeden Fall da dranhängen. Also das sind ja schon, irgendwo gab es auch mal eine Doku genau darüber, wie die, warum auch die das überhaupt machen, die ganzen Extremsportler, und dass die viel mehr diesen nicht Endorphin-Rausch da brauchen, aber auf jeden Fall mehr auf Adrenalin brauchen oder auch mehr abkönnen. Und ja, danach in diese Richtung gezogen werden.
Ja. Wie ruhig halt so Freeclimber sein müssen, ne? Wie absolut, die haben wahrscheinlich eine Herzrate von keine Ahnung was. Also so alle 2 Minuten schlägt mal das Herz von denen oder sowas.
Ja. Ich finde es immer krass, wenn man schon zuguckt und diese schwitzigen Hände bekommt.
Ja,
dass ich schon so, nee.
Ja. I am North. Ich bin im Norden.
Ich glaube, die hieß Caro
North. Ja, ne? die hieß North mit Nachnamen. Was ein komischer Nachname ist. Aber egal.
Definitiv. Habe ich aber auch jetzt erst drüber nachgedacht, ja. Wir machen schnell weiter. 6 von 7 Filmen.
Out of frame.
Mach mal, gerne.
Jo, Out of Frame ist die Geschichte von einem Fotografen tatsächlich, der die Vision für ein Bild hat. Und dieses Bild ist eine Slackline, eine Highline zwischen 2 Felsnadeln hoch im Gebirge. Und wenn man das sieht, dann denkt man erstmal, wer hat die ins Hirn geschissen? Also, weil das sieht wirklich unmachbar aus auf dem ersten Blick. Ja. Das sind nicht irgendwie Berge, wo du hochlaufen kannst, sondern das sind wirklich Felsnadeln, die sehr senkrecht aus dem Boden hervorragen, in irgendeinem Gebiet, was sowieso schon sehr unzugänglich ist. Mhm. Und dann ist sein Plan, da eine Slackline zu spannen und jemanden da drüber laufen zu lassen. Fand ich super faszinierend. Alleine, dass der Fotograf diese Idee hatte, also diese Vision von diesem Bild, und dass er dann Leute findet, die das machen. Also mit ihm zusammen natürlich. Absoluter Wahnsinn. Interessant auch die Fähigkeiten von ihm, dass er sowohl Bergsteiger ist als auch sehr guter Fotograf und wird auch sehr zentral herausgestellt in dem Film, dass das seine herausragende Fähigkeit ist. Und dann wieder diese todesverachtenden Slackliner-Typen, die sich da das wäre das Schlimmste für mich, auf so einem Seil zu balancieren, das könnte ich straight nicht.
Ich wollte dich eigentlich am Ende fragen, was wäre das, was du, aber das machen wir am Ende vielleicht nochmal kurz.
Ja, das.
Ja. Aber jetzt weiß ich das Schlimmste schon mal.
Ja, weil ich könnte, ich.
Aber du bist ja immerhin, du bist ja noch angekettet, du bist ja nicht,
Egal.
Ja,
ich würde weiß. In dem Moment nichts ändern.
Aber das Ding ist, wenn man schon mal im Park hier war und da so eine Slackline war und dann so, kann ich mal kurz testen? Und dann so, klappt nicht, danke.
Ich glaube, Slackline ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Begriff. Aber
Weil die hatte ja nicht mal richtig Spannung, ne?
Das muss für Spannung haben, oder? Ich glaube, das war natürliche.
Ja, aber die war nicht komplett auf
durchgespannt. Aber da war ja auch Wind.
Ja, ja.
Und alles. Also.
Und der geht barfuß dann so darüber aus. Sieht
auch so, aber ich glaube, barfuß aus. Muss ausmachen, ne?
Oder? Ja, ja, für, hast du den besten Grip da irgendwie, aber.
Aber unglaublich faszinierend. Und vor allen Dingen, diese Vision fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, dass man überhaupt mit so einer Idee aufkommt, ist ja, wenn man fotografiert, eh geil, dass du sagst, okay, wenn ich das jetzt mache, sieht das geil aus. Und die zeigen das Bild am Ende auch. Und ja, heiliger Bimbam, sieht das geil aus.
Ja.
Ja, und was du auch eben schon mal betont hast, ist, dass dieser Typ ja Bergsteiger und Fotograf ist. Aber wirklich Bergsteiger und Fotograf on top, muss man halt sagen, nicht parallel. Weil der macht einfach genau den gleichen Scheiß die ganze Zeit mit. Der muss all diese Sportarten können und muss sich aber gleichzeitig darum kümmern, dass der die irgendwie in einen coolen Shot reinbringt. Das heißt, er macht eigentlich mehr als die eigentlichen Leute, fand ich so zum Teil.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist halt super beeindruckend. Und
vielleicht mit Ausnahme von dem Typen, der da wirklich drüber gelaufen ist.
Ja, okay.
Weil der muss auch geil, wenn er dann der muss halt auch da hoch, ne? Weil das habe ich nämlich gedacht, du musst halt auch jemanden finden, der so viel Bergsteigen kann und dann auch auf so eine Slackline geht.
Ja.
Weil es gibt ja zum Beispiel auch einen Film hier mit, ich glaube, Lewitt ist das, ne? Mit John Lewitt. Wo der über zwischen den Twin Towern mit der.
Ja.
Habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn absichtlich nicht geguckt, weil ja. Ich glaube, der wäre nichts für mich. Und da verstehe ich halt, da kannst du mit dem Aufzug hochfahren. Also, und da musst du erstmal diese Felsnadel hochklettern. Und das sah jetzt auch nicht trivial aus.
Also, da haben die auch alles dann befestigen müssen und das spannen müssen. Das war schon ein geiles Abenteuer, ein geiles Projekt und das dann erfolgreich umgesetzt. Und vor allem auch timingmäßig, das ist auch mit Sonnenuntergang und allem. Also.
Was glaubst du, wie lange die da oben waren, nachdem die die Slackline gespannt hatten? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass die da Stunden waren.
Dann. Ja, bestimmt. Also. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass die da irgendwie morgens
hin und dann den ganzen Tag
aufgebaut und dann abends geschossen.
Weil ich habe ein bisschen auf die Lichtverhältnisse geachtet und die waren da fast den ganzen Tag da oben, glaube ich.
Ja.
Ja.
Ja, schon ein gutes Tagesprojekt.
Ich finde, was ich da super fand, es gab eine Szene, wo ich glaube, sie haben über den Slackliner geredet, wo der da hochklettert und die anderen machen sich so ein bisschen darüber lustig, dass er jetzt schon fertig ist. Das war am Ende. Und dann sagt einer so den Satz, ja, dann warte mal, wie es dir heute Abend geht. Und du denkst so, boah, das ist brutal.
Out of Frame. Fand ich sehr cool, weil es auch mal hinter die Kulissen von den ganzen Filmen und Fotos den Blick geworfen hat.
Ja, ja.
Und dann kam, die European Filmtour da, die ist immer mit, eigentlich immer mit richtig Rahmenprogramm noch. Also da ist eigentlich immer ein Moderator noch, der gibt zum Gewinnspiel den ganzen Kram. Eigentlich wird durch den Abend geführt. Das ist jetzt innerhalb der Corona-Zeiten alles sehr viel eingestampfter, als es üblich ist. Aber er hatte den letzten Film dann auch als den Rausschmeißer-Film bezeichnet, was eigentlich, fand ich, ganz gut trifft.
Ja.
Weil schließen wir, wie im ersten Film war das so ein 4-Minuten-Streifen. Oder Kurzstreifen auf jeden Fall. Playing Gravity hieß es. Und es geht um eigentlich zwei Snowboarder oder vor allem Snowboarder und einen, der den filmt. Hauptsächlich viel mit Drohnen. Und ja, da kann man nicht viel sagen. Es war sehr geil gemacht. Also sehr geile Kamera-Flugsequenzen auch, fand ich.
Ja.
Aber sonst ist es ein Snowboardfahrer, der krass rumfährt und krass springt.
Habe mich sehr an die, es gab eine Zeit lang mal sehr viele Compilations mit den GoPro-Kameras aufgenommen von People Are Awesome.
Ja, People Are Awesome, genau.
Ja. Ja. Und da war sehr viel von so Snowballern, die so krassen Scheiß machen. Und das war, ich fand Playing Gravity natürlich als, vor allem als jemand, der persönlich nicht Snowboard fahren kann. ich kann nicht richtig einschätzen, wie schwierig das ist. Das ist hundertprozentig sauschwierig. Aber ich fand, in dem Kontext von diesen Sachen war das noch das Zugänglichste, wo du denkst so, ja, okay, also das, was der da macht, ist schon crazy. Aber
ja.
Das war noch so, vielleicht nicht auf dem Level, aber ein paar Freunde von uns fahren ja auch Snowboard. Und da hat man auch schon coole Videos gesehen. Das sieht einfach gut aus, ne? So ein bisschen Schnee, eine gute Kamera am Helm und dann fahren die da rum. Und dann einen coolen Soundtrack darunter gelegt und schon hast du ein gutes Video. bisschen vereinfacht gesagt, ne? Also.
Ja, ich glaube, da ging es auch nicht hauptsächlich um den Sport, sondern eher um die coolen Shots und
das Filmische. Klar. Hat auch Spaß gemacht. Also fand ich auch gut, so als Abschluss.
Genau. Und jetzt muss ich meine Frage anschließen. Ich weiß ja jetzt, was du von den, also von den ganzen Sachen würdest du am wenigsten den Slackline-Part übernehmen?
Oh, Ja, die Frage ist natürlich ein bisschen anders.
Also, weil eigentlich nichts davon können wir schaffen, müsste man sagen.
Ja.
Was ist, oder sagen wir anders erstmal, was ist das, was du am realistischsten zumindest nicht komplett schaffen könntest, aber anreizen?
Ja, also Wingsuit, nein. Das habe ich eben schon gesagt. Würde ich wahrscheinlich einfach daran scheitern, dass ich mich nicht traue, von dem Felsen runterzuspringen.
Ja.
Dann war das zweite Amazonie. Hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil das so ätzend aussieht. Ich glaube halt, das ist das, was du rein körperlich, wenn du dich vorbereitest auf sowas, noch am ehesten hinbekommst, ohne jetzt unendlichen Skill haben zu müssen.
Also ich glaube, ich würde schneller Snowboard fahren lernen, als das machen können.
Glaubst du?
Ja.
Was?
Also klar, nicht auf dem High-Level dann, aber kannst du Skifahren?
Ja.
Kriegst du auch Snowboard?
Ja, aber nicht auf dem Skateboard. Aber nicht auf dem
Nein, Level. Natürlich nicht.
Wir sind ja auch noch nicht bei dem. Also, ich versuche das gerade.
Du gehst von oben nach unten.
Ja, ich versuche das so ein bisschen in meinem Kopf zu ordnen.
Ja, alles gut.
Ich hätte halt hardcore keinen Bock, mich durch den Dschungel zu schlagen, bei den Temperaturen und ohne Essen und so weiter. Und wahrscheinlich diesen Weg zu schaffen, den er da schafft, das waren noch 50 Tage oder sowas, ne?
Der war lange unterwegs
und würde ich
das hat man ihm angesehen.
Würde ich wahrscheinlich auch einfach sterben. Ja.
Ja, vor allem, wenn du, da ist ja das Problem, wenn du dann krank wirst auch mal,
ja,
da hast du einfach gar keine Chance. Beziehungsweise du könntest nicht mal das Wasser trinken, was der trinkt. Also schwierig.
Ich traue mir, von den ganzen Sachen traue ich mir eigentlich, also ist nichts realistisch für mich.
Ja.
ich sehe mich noch am ehesten weite Strecken zu joggen und Fahrrad zu fahren und zu schwimmen.
Oh ja, okay.
Aber nicht diese Art von Strecken. Also nee. Das ist schon. Aber so ein Triathlon an sich, obwohl, der wird meine Knie auch nicht mehr machen. Also, ich weiß nicht, da rede ich lieber über Filme und Fitness.
Und sitze hier rum. Aber würdest du, wenn du müsstest, wäre es für dich schlimmer, den Wingsuit-Sprung zu machen? Also, oder den Wingsuit-Flug? Oder wäre es schlimmer für dich, die Slackline zu machen? Weil das beides furchtbar ist.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Wingsuit. Nee, ich finde beides grauenhaft. Ich finde wirklich beides grauenhaft.
Ja.
Ja. Ich würde fast. In meinem Kopf denke ich gerade, vielleicht sogar dann eher Wingsuit. Einfach, weil man sich da erstmal fallen lassen kann. Aber ich wette, wenn ich ein Wingsuit machen würde, wäre es wahrscheinlich so, dass ich irgendwie 50 Meter Wingsuit und dann denke, nee, Fallschirm. Und dann wahrscheinlich 5 Stunden mit dem Fallschirm.
Und verhungerst auf den Weg.
Runterpendeln. Oh, wir haben früher immer Urlaub am Rand der Alpen gemacht. Und da gab es ganz viele von den Paraglidern.
Ja,
geil. Ja, und aber da gibt es halt die Sache, dass wenn auf einmal ein Gewitter kommt, dann besteht die Gefahr, dass durch die Thermik die Paraglider in die Wolken gezogen werden und da tatsächlich Ewigkeiten, also die können da erfrieren und das finde ich auch eine grauenhafte Vorstellung.
Also, wenn du da
letztlich
nicht mehr rauskommst,
ja.
Also, vor allem so als Amateur kommst du bestimmt nicht mehr raus.
Bei Paragliden an sich finde ich noch relativ, also das.
Alleine oder in Doppel?
Ja, erstmal doppelt.
Ja,
hätte ich auch alleine drauf. Wäre das jetzt auch nicht mein Fun der Wahl, aber.
Ja, dafür ist ja cool, dass du dir diese tolle European Outdoor Filmtour angucken musst, damit du das nicht selbst alles erleben musst, sondern weißt, wie es ist und.
Das macht wirklich Spaß, anderen
Leuten. Das macht wirklich Bock, ja.
Also, ganz großer Freund davon, anderen Leuten mit.
Ja, ich finde, es hat auf jeden Fall jetzt wieder tierisch Bock auf den Sommer gemacht, auf irgendeinen Urlaub, und ich hätte tierisch Bock nochmal auf einen Norwegen-Trip oder sowas. Mhm. Wo man zumindest so einen Hauch von diesem Outdoor-Abenteuer-Feeling rüberbekommt, auch wenn es auf ganz anderem Level ist, ja.
Ja. Joggen im Park.
Knie. Ja.
Alright. Ich würde sagen, damit rappen wir es einfach, oder?
Dann rappen wir das hier ab, würde ich sagen.
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap.